Ja, dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Also, ich gebe meistens am Anfang so eine Anweisung, dass wenn Sie jetzt heute etwas hören, aber das ist eigentlich nicht so. Manchmal hört man was und dann bleibt man dabei stehen und dann will man unbedingt verstehen. Und das ist dann eine Blockade. Denn wir sind ein geistiges Wesen und empfangen durch den Geist, nicht über den Verstand. Und weil das so wenig Menschen wissen, blockiert man sich. Ich habe das selber viele, viele Male gemacht. Wenn Sie etwas hören und es nicht verstehen, dann lassen Sie es stehen und lassen es einfach so an Sie vorübergehen. Und Sie werden erfahren, dass das Herz die Dinge versteht. Und wir werden in diesem Seminar noch mehr hören, wie man wirklich lernt, mit dem Herzen zu leben und die geistigen Dinge mit dem Herzen aufzunehmen. Also das nur so als Einstimmung. Unser Thema heißt ja im Segen leben. Und als ich anfing, mich mit diesem Thema zu befassen, da ist mir erst aufgegangen, was die Heilige Schrift alles zu diesem Thema sagt. Und dann gleichzeitig ist mir natürlich auch aufgefallen, dass wir immer mehr in unserem Leben, auch in unserer Gesellschaft, dass der Segen an Bedeutung verliert. Früher gab es in jedem katholischen Haus dieses Weihwasserkesselchen am Ausgang des Hauses und jeder, der rausgehen konnte und reinkam, konnte sich segnen. Und die meisten taten es auch. Und dann gab es immer, als das nicht mehr so war oder so, dann gab es aber immer noch irgendeine Großmutter oder eine Mutter, die ihre Kinder vor allen Dingen, wenn sie zur Schule gingen, noch segnete mit dem Kreuzzeichen. Auch das hat sich mehr oder weniger verloren. Oder zum Beispiel in den Gemeinden werden ganz selten nur noch angefragt, das höre ich immer von Priestern, dass die Felder gesegnet werden. Oder der Wettersegen. Es gibt natürlich ein alter Priester, den ich gut kenne, der macht das immer noch sehr treu. Aber das hört auch nicht. Und so ist eben ein Verlust da. Und wenn wir uns fragen, woran das liegt, dann könnten wir sagen, hier gibt es mehrere Ursachen. Es liegt hauptsächlich an unserer toleranten, aufgeklärten Gesellschaft, wo der christliche Glaube immer mehr an Einfluss verliert. Das sieht man an solchen Sachen. Von daher wird es uns vielleicht ein wenig schwer fallen, das nachzuvollziehen, warum ein Jakob so viel Aufhebens gemacht hat, um an den Segen zu kommen. Sein Kampf hat ja bereits im Mutterleib begonnen. Und als er war Zwilling, ich meine, die Geschichten kennen Sie bestimmt, dann doch als Zweiter geboren wurde, hat er, und das finde ich so herrlich, das Füßchen von seinem Bruder festgehalten. Und von daher wird er auch immer noch der Fersenhalter genannt. Selbst als nachher beide Brüder herangewachsen sind, der Jakob hat am Segen festgehalten. Dann hat er erst einmal bei einem Linsengericht dem Esau die Erstgeburt abgekauft. Und wenn man so sieht, diese beiden Brüder, der eine kämpft und der andere, der gibt das hin für ein Linsengericht. Ja, und dann schließlich betrügt er seinen Vater, indem er vorgibt, dass er Esau ist. Da wurde es für den Jakob eng. Als er von seiner Mutter hörte, dass der Esau unterwegs ist, um ein Mahl zu bereiten für seinen Vater, und anschließend soll dann dieser Segen erfolgen, auf den er schon von Anfang an, vom Mutterleib ankämpft. Da überlistet er den Vater, er bekommt den Segen. Und der Vater merkt was, dass da irgendwas spürt, der blinde Vater. Und dann, das möchte ich Ihnen noch vorlesen, in Genesis 27, 26 bis 30 heißt es: Komm näher und küsse mich, mein Sohn. Und Jakob trat näher und küsste ihn. Isaak roch den Duft seiner Kleider und sagte: Ja, mein Sohn, duftet wie das Feld, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde und viel Korn und Most. Dienen sollen wir die Völkerstämme. Stämme sollen sich vor dir niederwerfen. Herr sollst du über deine Brüder sein. Die Söhne deiner Mutter sollen dir huldigen. Verflucht ist, wer dich verflucht. Gesegnet, wer dich segnet. Und als Esau dann später kommt mit seinem Mahl, ist der Segen bereits geschehen. Sein Bruder hat ihn einfach ihm praktisch weggenommen. Und da plötzlich, da in dem Augenblick, da wird dem Esau klar, dass etwas ganz Wichtiges an ihm vorbeigegangen ist. Und dann bittet er den Vater: Hast du denn keinen Segen für mich aufgehoben? Und dann sagt der Vater: Ich habe ihn zum Herrn über dich gemacht und alle seine Brüder habe ich ihm als Knechte gegeben. Auch mit Korn und Most habe ich ihn versorgt. Da sehen Sie mal, was im Segen möglich ist. Was kann ich noch für dich tun, mein Sohn? Und als Esau nicht locker lässt, versucht der Vater zu segnen. Aber was kommt dann heraus? Er sagt: Fern vom Fett der Erde musst du wohnen, fern vom Tau des Himmels droben. Von deinem Schwert musst du leben, deinem Bruder wirst du dienen, doch hältst du durch. So streifst du ab sein Joch von seinem Hals. Und wenn wir in der Heiligen Schrift das mal so betrachten und lesen, dann sehen wir, wenn wir den Gesegneten segnen, werden wir gesegnet. Und hätte er dann diese Position eingenommen, er wäre sehr gesegnet worden. Aber wir sehen, die Geschichte ist sehr dramatisch. Jakob muss fliehen zu dem Bruder seiner Mutter und dieser Bruder, dieser Laban, der erkennt sofort, als Jakob da ankommt, dass er es mit einem Gesegneten zu tun hat. Und dann tut er alles, um diesen Gesegneten lang im Haus zu behalten. Und erfährt auch den Segen und schwindelt ihn immer wieder ab. Immer wieder vertauscht er die Versprechen, die er gibt. Und dennoch, obwohl der Jakob sich das erschlichen hat und dieser Laban praktisch mit diesem Laban hat der Jakob also praktisch einen Partner gefunden, kann nichts daran hindern, Jakob ist nachher ein gesegneter Mann, als er die Heimreise antritt. Aber dann kommt ihm sein Bruder Esau bewaffnet entgegen. Und dann versucht der Jakob wieder. Es gibt dieser Kampf, der Kampf um den Segen ist immer noch nicht gewonnen. Nachdem heißt es, er seine Frau und seine Kinder dann und seine Habe dann über diesen Fluss transportiert hatte, da lesen wir, als nur noch er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte anbrach. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. Der Mann sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob entgegnete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Jener fragte, wie heißt du? Jakob, antwortete er. Da sprach der Mann, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel. Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Nun fragte Jakob, nenne du mir doch auch deinen Namen. Jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Jakob gab den Ort den Namen Phnuel, Gottesgesicht, und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Wir sehen, hier kämpft ein Mensch mit dem Einsatz seines Lebens um diesen Segen. So wichtig war er ihm. Denn Jakob wusste, wenn er diesen Segen hat, hat er alles, was er zum Leben braucht. Wenn wir das heute in unserer Zeit auch nur ansatzweise glauben würden und denken würden. In der Heiligen Schrift finden wir immer wieder solche Menschen, die um diesen Segen kämpfen. Einen dieser Männer möchte ich noch in diesem Zusammenhang erwähnen, dessen Namen in der Reihenfolge von anderen Namen einfach so in der Bibel auftaucht, in einer Namensliste der Nachkommen. Von dem Stamm Juda gehören. Plötzlich unterbricht, und das finde ich einfach so erstaunlich, die Heilige Schrift die Aufzählung dieser Namensliste und sagt in 1. Chronik 4,9, Jabes aber war angesehener als seine Brüder. Dann könnten wir fragen, warum war er angesehener als seine Brüder? Sein Staat war alles andere als gut. Seine Mutter nannte ihn Jabes und sprach, ich habe ihn unter Schmerzen geboren. Vielleicht auch unter ganz schlimmen Umständen geboren. Aber dann überliefert die Heilige Schrift innerhalb dieser Namensliste auch noch das Gebet des Jabes, das wohl zu dieser großen Veränderung beitrug. Es heißt, und Jabes rief den Gott Israels an und sprach: Ach, mögest du mich segnen und mein Gebiet erweitern, und deine Hand wäre mit mir und schaffe, dass mich kein Übel bekümmere. Und dann heißt es, und Gott ließ kommen, worum er bat. Und in der gleichen Weise, wie diese Namensliste begonnen hat, geht sie weiter. Was an dem Gebet auffällt, dass Jabes als erstes den Gott Israels um den Segen anfleht. Er betet nicht um Versorgung in seiner Not, auch nicht um Heilung, um nichts, was ihn bekümmerte. Er betet, dass der Gott Israels ihn segnen möge. Und zu diesem Segen gehört auch die Erweiterung seines Gebiets. Das wusste Jabes. Das Gleiche gilt auch für die nächste Bitte. Möge deine Hand mit mir sein. Jabes wusste, wenn die Hand Gottes mit ihm ist, dann wird die Hand Gottes auch für alles sorgen, was er braucht. Jedes Unglück abwenden, auch die Schmerzen. Und dann lesen wir gleich, und Gott gewährte ihm, worum er gebeten hatte. Mit anderen Worten, es sieht so aus, als würde Gott an dem Gebet dieses Jabes eine ganz besondere Freude haben. Woher wusste Jabes, dass das Gebet um den Segen Gottes einen solchen Durchbruch in seinem Leben haben würde? Und dass es eigentlich nur darum geht, von Gott gesegnet zu sein. Vermutlich hat er gut zugehört, wenn seine Vorfahren, der Vater, der Großvater, die Geschichten vom gesegneten Abraham erzählten und wie Gott diesem kinderlosen Abraham den Namen verändert hatte zu Abraham, Vater vieler Völker, zum Beispiel solche Dinge. Oder er kannte vielleicht auch die Geschichte von Jakob, dem Enkelsohn Abrahams, der bereits im Mutterleib schon um diesen Segen des Erstgeborenen kämpfte und das Vorhaben nicht aufgab und weiterkämpfte. Und dass dieser Jakob dann auch eine Namensveränderung erfahren hat, die sein Leben völlig verändert hat. Und vermutlich hatte auch Jabes eine solche Namensveränderung angestrebt. Einfach deshalb, da er wahrscheinlich, oder man könnte sich das so vorstellen, bereits als Kind in seinem Umfeld so manchen Kummer erleiden musste, alleine, dass er Jabes hieß. Er wusste, er braucht in dieser seiner Situation nichts notwendiger als diesen Segen Gottes. Mit diesem Segen wird er in jeder seiner Not durchbrechen können. Wie konnte es geschehen, habe ich mich gefragt, als ich mich dann so vorbereitete, dass so etwas wie der Segen Gottes, der in der Heiligen Schrift eine solche Bedeutung hat, derartig in Vergessenheit geraten ist. Es liegt vielleicht daran, dass die Großväter und Väter ihre Kinder mit den Geschichten aus der Heiligen Schrift nicht mehr, dass sie sie nicht mehr damit belehren, sie ihnen auch nicht mehr erzählen oder vorlesen, weil sie dazu gar keine Zeit mehr haben. Und sie in ihrem Alltagsstress aus sich auch gar nicht mehr vorstellen können, dass der Segen Gottes in den Nöten einer solchen Zeit, in der sie jetzt leben, Abhilfe schaffen könnte. Für sie ist es wichtiger geworden, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung machen können, um einen gut bezahlten Beruf zu erlernen. Kaum einer von ihnen wird es wissen, dass die Heilige Schrift ganz andere Dinge sagt, dass zum Beispiel in den Sprichwörtern 10, 12 Folgendes steht: Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Ich war Lehrerin und als Lehrerin bin ich dieser Problematik begegnet, dass die Eltern bereits, wenn sie die Kinder in die erste Klasse brachten, mit dem ersten Schultag intensiv darum bemüht waren und besorgt waren, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung machen. Aber niemand war daran interessiert, auch die frommen Eltern nicht, sich darum zu bemühen, dass die Kinder unter dem Segen Gottes aufwachsen. Und damals in dieser Zeit lernte ich ja gerade so die Heilige Schrift lesen. Ich war damals sehr krank und lernte, dass es da diese geistigen Gesetze gibt. Und dass diese geistigen Gesetze wirksamer sind als alle anderen Naturgesetze und was es noch für Gesetze gibt. Und das hat mich sehr, es hat mich anders berührt, weil ich ganz anders, ich möchte sagen, schon von Gott oder durch die Heilige Schrift wach geworden bin. Und so habe ich einfach immer wieder darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, was kann man machen? Wie kann man diese Missstände verändern? Ich habe eine Möglichkeit gesucht, dass der Segen Gottes auf das Werk der Kinderhände sich auswirken möge. Das heißt, auf ihre Hausaufgaben zum Beispiel. Als ich damals noch im Schuldienst war, waren es diese Bibelstellen, die ich Ihnen zitiert habe, die für mich ganz besonders wichtig wurden. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie man den Schulalltag für Kinder und Eltern und Lehrer einfacher gestalten könnte. Zumal die Heilige Schrift immer wieder davon spricht, dass Gott das Werk der menschlichen Arbeit segnet. Demnach müsste man auch an den Segen Gottes bezüglich der Hausaufgaben kommen, sagte ich mir. Also suchte ich in der Heiligen Schrift, das habe ich damals gelernt, dass ich immer erst die Heilige Schrift befrage, wenn ich mit solchen Problemen oder Gedanken beschäftigt war. Und da fand ich, dass Gott Gehorsam und Fleiß segnet. Und das war ja genau das Problem, das war schon in meiner, als ich in der Schule noch Lehrerin war. Das war genau das. Gehorsam und Fleiß war überhaupt nicht mehr gefragt. Im Gegenteil. Wir gehörten ja damals zu den 68er Jahren. Aber ich habe das immer wieder betrachtet und dann habe ich einfach es gewagt und habe einen Elternabend einberufen und habe ihnen ganz kühn meine Idee, mein Vorhaben vorgestellt. Mein Projekt, wie man das so sagt. Und habe sie gebeten. Und in dieser Klasse waren alle möglichen Eltern. Es waren fromme Eltern, es waren Eltern, die mit Gott gar nichts am Hut hatten, es waren Moslems. Aber ich wundere mich heute noch, dass ich es einfach so gewagt habe. Und habe mit den Eltern gesprochen, habe gesagt, nur 3 Wochen, wir machen mal den Versuch. Ich wollte einfach wissen, segnet Gott auch das Werk der kleinen Kinderhände? Und sie sollten also mit mir zusammenarbeiten. Ich habe die Hausaufgaben so gesetzt, dass die mit einer halben Stunde mit Leichtigkeit erledigt werden konnten. Eine Mutter zu mir sagte, also Sie kennen meinen Jungen nicht, wenn ich mit dem nicht reinklotze. Habe ich gesagt, nur 3 Wochen. Wir probieren es doch nur 3 Wochen. Und dann, wenn das nicht klappt, dann machen wir wieder alles wie immer. Machen sich keine Sorgen. Und die Noten, die mache ich ja. Naja gut, die Eltern haben sich darauf eingelassen. Und sie werden es mir gar kaum glauben. Nach einer Woche veränderte sich das Klima. Nicht nur bei den Eltern, die diesen Stress ja nicht mehr hatten mit den Kindern. Also es war so, wenn die Hausaufgaben zu machen, es war also so abgemacht, sie mussten, wenn sie die Hausaufgaben in dieser halben Stunde, und zwar angesagt, in dieser Zeit nicht gemacht hatten, mussten sie ohne Hausaufgaben oder unvollendeten Hausaufgaben in die Schule kommen. Und wenn sie in dieser Zeit noch eine Zusatzaufgabe, noch viel Zeit übrig hatten, dann durften sie diese Zusatzaufgabe machen. Damit war der Fleiß abgesegnet, möchte ich mal so sagen. Und dann gab es dafür Fleißpunkte. Und ich habe es auch mit den Kindern so besprochen. Und eigenartigerweise, das habe ich immer wieder erlebt, dass Kinder, je kleiner sie sind, wenn man ihnen solche Dinge erzählt, sie das wirklich verstehen. Und nach einer Woche hatten wir mehr oder weniger ein Paradies. Die Eltern hatten keinen Stress mit den Kindern. Und die Disziplin in der Klasse veränderte sich unbeschreiblich. Weil die Kinder angefangen haben, mit Gehorsam zu arbeiten, fing der Segen. Es war wirklich ein Segen auf diese kleinen Kinderhände. Und es war so erstaunlich, dass die Eltern, die waren so begeistert. Eine Mutter sagte, ich wusste gar nicht, dass mein Sohn das alles kann. Und dass die Kinder wirklich ohne die Hilfe der Eltern die Hausaufgaben machen konnten. Und viele solche Dinge. Und dann auch die schwachen Kinder. Die schwachen Kinder blühten auf. Die Leistungen waren so erstaunlich, dass meine Kollegen das nicht glauben konnten. Der Schulrat konnte es nicht glauben. Meine Kollegen haben Tests geschrieben, aber wir haben uns immer gut verstanden im Kollegium, ne? Weil sie nicht glauben konnten, dass das wirklich, dass die das alles können. Da hatte ich ein Kind, das war das Schwächste. Und dieser Schüler, der wurde getestet, der war nicht, hatte nicht mal die Sonderschulreife, wenn man das so sagen darf. Alles dumme Worte. Jedenfalls, er sollte also in die Sonderschule gehen und ich habe es verhindert. Und er ist bei mir geblieben und dann hatten wir ja unser Projekt gestartet. Und dann hat dieses Kind in einem Maße ist dieses Kind aufgeblüht und ich kann Ihnen sagen, da ist mir was aufgefallen, dass Gott ganz besonders, also dieses schwache Kind gesegnet hat. Jedenfalls, als ich dann schon pensioniert war, das heißt, ich wurde ja vorzeitig pensioniert, weil ich damals so krank war und ein halbes Jahr in Amerika war, hatte ich irgendeine Rechnung nicht bezahlt. Und plötzlich schellt es an meiner Tür und ein hübscher junger Mann steht da im Krawatte, Anzug, als der einfach diese Rechnung einforderte. Und ich sagte, Klaus, das bist doch du. Und er hat aber ganz sachlich gesprochen. Ja, ja, Frau Scheske, ich bin der Klaus, aber jetzt stehe ich als Gerichtsvorzieher hier vor Ihnen. Und sprach in einer Weise, mir sind fast die Tränen gekommen. Sehen Sie, der Segen Gottes macht nicht nur reich ohne Mühe, er macht auch lernfähig und aus schwachbegabten Kindern einen erfolgreichen Menschen. Es ist wirklich eine Tatsache, dass viele Menschen leider erst ihre eigentlichen Fähigkeiten nach der Schule, nach dem Abschluss der Schule entwickeln. Und oft erst dann es zu Erfolgen bringen. Da hängt auch viel. Es ist einfach auch, David hat eben auch mit der ganzen Geschichte des Lehrplans und allem zu tun. Aber was mir damals und das Eigenartige war, auch den Moslems, also auch den Moslemseltern, die waren ja auch dabei, als ich ihnen das Projekt vorstellte, dass wir doch jetzt mal gucken wollen. Und sie wollten alle weitermachen und dann haben wir auch weitergemacht. Und haben natürlich Dinge erlebt, also was ich wirklich erlebt habe, dass Kinder das im ersten Schuljahr alles machen, das würden sie mir gar nicht glauben. Sehen Sie, würden wir umdenken. Und die Heilige Schrift befragen. Dann würden wir solche Dinge wieder lernen. Dass unsere Nöte, mit denen wir da jetzt über die psychologische Linie uns so abmühen, ganz einfach gelöst werden. Durch den Segen Gottes. Und wirklich danach trachten. Und morgen werde ich Ihnen noch etwas über den Segen ganz besonders so von der Heiligen Schrift erstmal zeigen und dann auch noch einige Dinge erzählen, wie wichtig der Vatersegen ist und was es da für Heilungen gibt und für wunderbare Möglichkeiten. Amen.